Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Ja, hallo, heute mal zu dritt.
Ja, wir haben heute einen Gast. Die Stefanie ist da. Hallo Stefanie.
Hallo Petra, hallo Susanne.
Hallo ihr zwei nach München, aber ihr konntet euch nicht persönlich treffen oder habt davon Abstand genommen, ne?
Ja, Corona-mäßig haben wir davon Abstand genommen.
Corona-mäßig, weil
sonst hätte ich Stefanie auch gern besucht, aber...
Aber ich sehe euch trotzdem beide.
Stefanie, stell dich doch mal selber vor, wenn du möchtest.
Ja, ganz kurz, also ich bin Stefanie Schlatt, ich habe die Petra vor fast 10 Jahren, glaube ich, im Masterstudiengang Literarisches Übersetzen kennengelernt, den wir zusammen in München gemacht haben, und wir sind dann immer ein bisschen in Kontakt geblieben, und ich habe festgestellt über Instagram, lustigerweise hauptsächlich, dass sie sich mit Geschichte beschäftigt und interessanten Frauen und dann auch den schönen Podcast hier betreibt zusammen mit der Susanne. Und irgendwann Anfang des Jahres haben wir beide dann festgestellt, dass wir uns mit Lola Montes beschäftigt haben.
Ja, genau.
Ja, zufällig. Das war sogar über WhatsApp. Also alle technischen Schikanen. Und dann ist so langsam die Idee gereift, dass ich mich da mal in den Podcast einklinke und ein bisschen was über Lola erzähle.
Ja, finde ich super. Also ich hatte das Buch gelesen, da gibt es gerade so eine relativ neue Biografie von Marita Kraus. Die hatte ich, glaube ich, bei dir gesehen, und so sind wir dann darauf gekommen. Und ich wollte Lola Montes eigentlich so gerne in einem Romanprojekt unterbringen, wo ich gerade am Denken bin, aber das musste ich jetzt weiter nach hinten verschieben. Also es passt jetzt zeitlich historisch leider nicht. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass du dann sie jetzt uns hier vorstellst.
Ja, finde ich auch super.
Susanne, dich hatte ich, glaube ich, auch mal gefragt, hast du schon mal gehört von Lola Montes, und du meintest nein, dir sagte das gar nichts, oder?
Zuerst nicht, aber danach schon, nachdem du mich danach gefragt hast. Ich bin ja auch immer so beflissen, mich dann zu informieren.
Ich hatte eben überlegt, ob sie außerhalb von Bayern überhaupt bekannt ist. Und das bin ich ja jetzt auch mal gespannt, mal schauen, ob wir Rückmeldungen kriegen, ob jemand sie kannte oder eben nicht.
Ja, sollen wir dann einfach irgendwie, sollen wir dich ins kalte Wasser schmeißen, Stefanie?
Ja.
Dürfen wir das?
Ich bin bereit.
Gut. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was dich an der Lola Montes so fasziniert hat. Also, was erwartet uns?
Also, ich möchte euch Lola Montes vorstellen, weil sie unheimlich gut zum Thema von eurem Podcast Inspirierende Frauen und ihre Zeit passt. Mit der Zeit meine ich hier die 1820er bis 1860er Jahre, die den sogenannten Vormärz einschließen, also eine geschichtliche Epoche gravierender und gesellschaftlicher politischer Umbrüche in Europa, in der Lola eine relativ signifikante Rolle gespielt hat. Und dann als eine.
Also signifikant, ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass sie, also das bisschen, was ich weiß, dass sie die Geliebte vom Ludwig war, gell? Dem Bayernkönig.
Ja, richtig, Ludwig der Erste. Stimmt, das ist so eigentlich das Bild, das man von ihr hat, meistens. Gerade eben, wenn man so wie ich aus München kommt, dann hat man oder viele Leute schon mal von ihr gehört. Man hat sie vielleicht gesehen in der Schönheitengalerie im Schloss Nymphenburg, oder man kennt dieses Lola Montes Haus, das eine Event-Location ist, was sie als das königliche Liebesnest bezeichnen. So, und Lola Montes war aber viel mehr, viel, viel mehr. Und das kam eben in dieser Biografie, die Petra erwähnt hat, sehr, sehr schön raus. Also das entspricht eigentlich auch sozusagen dem neuesten Forschungsstand, dass Lola Montes nicht einfach eben nur so eine dahergelaufene Hur gewesen ist, sondern
okay,
eine ganz, ganz schillernde, faszinierende, aber auch also polarisierende und teilweise rabiate und auch nicht immer ganz koschere Frau sozusagen gewesen ist.
Ja, super.
Dann legen wir los.
Hören wir uns die Geschichte an.
diese Lola Montes war eine der modernsten Frauen des 19. Jahrhunderts, die letztendlich auf der ganzen Welt Aufsehen erregt und ihre Spuren hinterlassen hat. Von vielen, vielen Zigarettenstummeln überall, über Striemen in Männergesichtern und Schlagzeilen in den bedeutendsten Zeitungen bis hin dann am Ende zu Investments in kalifornische Goldminen. Und um es gleich vorwegzunehmen, Lola Montes war eine Kunstfigur. Und um euch einen ersten Eindruck zu geben, wie Lola Montes aussah, wie sie war, wie sie auch gewirkt hat, also ihre magische Ausstrahlung, möchte ich gleich mal eine Eloge bemühen, also eine Lobrede, die König Ludwig I.
Danke, dass du es übersetzt hast für mich. Ich musste gerade überlegen, was ist das jetzt nochmal gleich?
Ja, also hochtrabende Wörter, die benutzt er ja selber auch und deswegen habe ich jetzt eins eingesetzt, die König Ludwig über sie geschrieben hat. Also eins von vielen, vielen Liebesgedichten und das beginnt so. Leuchtend himmelblaue Augen, gleich des Südens ätherklar, die in Seligkeit uns tauchen, weiches, glänzend schwarzes Haar, heitern Sinnes, froh und helle, lebend in der Anmut hin, schlank und zart wie die Gazelle, ist die Andalusierin. Stolz und doch zugleich hingebend, ohne Rückhalt, Herz für Herz, in der Liebe gluten lebend, höchste Wonne, höchster Schmerz. Voller Geist wie voller Leben, höchster Leidenschaftlichkeit, ist dein Wesen, ist dein Streben vom Alltäglichen befreit.
Ach, herrje, ist er wohl sehr verliebt gewesen, ne?
Er ist sehr verliebt, ja, ja.
Und Andalusierin, hat das irgendwie einen Kern? Also kam sie aus Spanien oder hat sie das nur behauptet?
Dazu komme ich jetzt. Sie war keine, kann man sich vielleicht schon denken, sie war nämlich keine Andalusierin. Mhm. In Wirklichkeit war Lola Montes Irin. Und wurde im Februar 1821 als Eliza oder Elizabeth Rosanna Gilbert in Grange im irischen County Sligo geboren.
Also, aber schwarzhaarig war sie schon.
Sie war schwarz, also es gibt Bilder und es gibt Fotos und sie hatte schwarze Haare und ihr Markenzeichen waren stechend blaue Augen.
Also mein Klischee von der Irin.
Doch, also es gibt ja viele, viele Iren und Irinnen, die dunkelhaarig und blauäugig sind. Ja, ich nehme an, aus einem keltischen Erbe oder so.
Also sie selbst sagt, allerdings steht es in keiner anderen Biografie, dass sie irisch und spanisch-maurisches Blut hat. Also dass ihre Mutter von einer spanischen Adelsfamilie abstammt, die maurische Vorfahren hatte, also berberische Vorfahren. Und daher hat sie diesen exotischen Einschlag. Mhm. Sie war kulturell dann auch relativ früh durch Indien geprägt, weil sie nämlich mit ihrer Familie, ihr Vater war Leutnant bei der britischen Ostindien-Kompanie, nach Kalkutta ausgewandert ist, wo sie dann, ihr Vater dann auch früh gestorben ist und ihre Mutter neu geheiratet hat. Und sie ist dann dort die ersten Jahre aufgewachsen, in nach europäischen Maßstäben eigentlich recht wilden und ungezügelten Verhältnissen, die sie dann auch stark geprägt haben. Und ihre Mutter und ihr Stiefvater waren nicht glücklich, weil sie aus ihr eigentlich eine Dame machen wollten, vor allem die Mutter, und sich deswegen dann entschlossen haben, sie nach Großbritannien zurückzuschicken. Erstmal zu Verwandten von ihrem Stiefvater in Schottland, wo sie dann allerdings sie ist dann verhaltensauffällig oder als verhaltensauffälliges und sie selber nennt es missratenes Indergör sozusagen, ist sie dann dort ziemlich angeeckt und wurde nach einiger Zeit nach London verbracht von ihren Eltern oder nach London geschickt. In die strengere Obhut und Erziehung von einem ehemaligen General der Ostindien-Kompanie, der sich dann um ihre weitere Ausbildung gekümmert hat.
Und die Eltern sind in Indien geblieben,
die
Mutter und der Stiefvater?
Ja, richtig. Die Eltern sind in Indien geblieben. Mit der Mutter hatte sie auch nie ein gutes Verhältnis. Also mit dem Stiefvater war es in Ordnung. Er hat sich eben wirklich gut um sie gesorgt. Aber die Mutter war... Man muss dazu sagen, die Mutter hat sie sehr früh schon zur Welt gebracht und war wohl auch überfordert mit ihr oder mit dem Muttersein so an sich. Und die beiden hatten eigentlich eben ihr ganzes Leben kein liebevolles oder gutes Verhältnis. Und es hat dann schließlich auch dazu geführt, dass die Mutter sie, als sie 16 Jahre alt war, also nachdem Eliza alias später Lola noch einige Jahre im Internat in Bath gelebt hat, dann als sie 16 Jahre alt war, von ihrer Mutter verheiratet werden sollte. Also ihre Mutter hat beschlossen, für sie eine gute Versorgungsehe zu arrangieren, und zwar mit einem über 60-jährigen hochrangigen Richter, der auch dort in Indien gewirkt hat, und hat da auch keine Widerrede geduldet und sich keine Gedanken gemacht, dass das ihre Tochter vielleicht eigentlich nicht möchte. Und das hat sich Lola aber nicht gefallen lassen und hat gegen ihre Mutter rebelliert, was sich dann zunächst halt, also sie stieß da auf taube Ohren, die Mutter hat sich, wie gesagt, eben nicht dafür interessiert, was ihre Tochter will oder nicht will. Und die Mutter hatte einen Bekannten, den sie kennengelernt hat auf dem Schiff von Indien nach Großbritannien, einen jungen Leutnant, also jung aus meiner Sicht 30 und für Eliza aber damals auch schon relativ viel älter. Und diesem jungen Leutnant hat sie dann ihr Leid geklagt. Den hat sie irgendwie als ihren Vertrauten dann ausgemacht, der ihre Situation aber schamlos ausgenutzt hat und sie schließlich verführt hat.
Die Mutter jetzt, ja?
Zuerst wohl die Mutter, wobei dazu habe ich gar nicht so viele Informationen gefunden, weil es auch eigentlich nebensächlich ist. Wichtig ist...
Ja, nebensächlich schon, aber...
Also für unseren Star ist es nebensächlich. Jedenfalls, dieser Typ war wohl relativ skrupellos und hat dann Lola verführt. Und hat sich da keine Gedanken gemacht über die Konsequenzen, die das nun mal hatte, wenn man damals mit einem minderjährigen Mädchen unehelich verkehrt hat. Und es hat dann dazu geführt, dass die beiden gezwungen waren, miteinander durchzubrennen und zu heiraten. Was sie dann auch getan haben, 1837. Und sie haben dann eine Weile zusammengelebt in Irland, bevor sie dann 1838 wieder nach Indien zurückgegangen sind, als er zu seiner Kompanie zurück musste. Und es muss fürchterlich gewesen sein. Also diese Außenposten, diese britischen oder diese Militärstützpunkte in Indien waren so richtige, ja, erstens war es da langweilig, es gab nicht viel zu tun und es war verseucht, Malaria verseucht vor allem und immer heiß und eben kein gutes Klima, in dem eine zufriedene Ehe gedeihen kann oder in der man irgendwie glücklich ist.
Und aber war es relativ normal, dass die Frauen dabei waren?
Ja, es war eigentlich üblich, dass da die Militärs ihre Familien mitgenommen haben. Mhm. Und die haben sich dann da auch, also ja, die haben das Beste draus gemacht und haben sich dann eben getroffen, die Frauen, die Familien, und sich irgendwie beschäftigt. Aber es war keine anregende oder irgendwie spannende Atmosphäre da. Eliza hat sich dann wohl auch mit Malaria infiziert, was dazu geführt hat, dass sie später immer Kopfschmerzen oder häufig Kopfschmerzen, Fieber und gesundheitliche Probleme hatte. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, sie hatte ein relativ explosives Temperament, das dann auch bald dazu geführt hat, dass das Temperament hat sich nicht mit dem ihres Mannes vertragen. Und sie haben sich dann sehr oft schlimm gestritten und er hat sie wohl auch misshandelt und ist letztendlich dann fremdgegangen, bis es ihr dann auch irgendwann zu viel wurde und sie unter anderem deswegen beschlossen hat, wieder nach Großbritannien zurückzukehren, wo sie dann auf dem Schiff schon eine Affäre angefangen hat mit einem anderen jungen Leutnant, die sie dann auch relativ offen und provokant da auf dem Schiff ausgelebt hat. Und die Leute auf diesen Schiffen haben sich oft, also diese Überfahrten haben ewig lange gedauert, also wirklich mehrere Monate. Und die Leute haben sich dann gut kennengelernt und auch gegenseitig beobachtet und beäugt. Und jedenfalls kam dann schnell, wurde das dann auch schnell ihrem Ehemann zugetragen, dass sie ihn eben betrogen hat.
Aber er ist in Indien geblieben, oder er musste ja da seinen Dienst
ableisten. Er ist in Indien geblieben und hat da seine Funktion erfüllt. Jedenfalls kam ihm das eigentlich gerade recht, weil er sowieso die Scheidung wollte. Es kam zum Kirchentribunal, was damals die Instanz war, vor der Ehen geschieden wurden oder wo prozessiert wurde, wenn man sich trennen oder scheiden lassen wollte. Und infolgedessen wurde dann Lola oder damals noch Eliza auch schuldig geschieden.
Schuldig geschieden.
Schuldig geschieden war der Ausdruck, den man damals benutzt hat. Und das war, und zwar unter der Auflage, dass sie auch zu Lebzeiten ihres Ehemannes nicht nochmal heiraten darf. Das kam damals sozusagen im gesellschaftlichen Todesstoß gleich, weil damit den Frauen, den schuldig geschiedenen Frauen, die Aussichten auf gute Ehen oder überhaupt auf irgendeine Art von Versorgungsehe, aber auch auf berufliche Perspektiven verstellt war oder zerstört war. Und schuldig geschiedene Frauen, so wie Eliza Gilbert, hatten eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als sich in Kunstberufen oder in der Halbwelt, also als Prostituierte oder eben in irgendwelchen halbseidenen Professionen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eliza wollte eigentlich als Schauspielerin werden, hat aber wohl kein reines Englisch gesprochen oder überhaupt einfach auch keine gute Stimme gehabt und keinerlei Schauspielerfahrung, und deswegen wurde sie an britischen Bühnen überall abgelehnt.
Also zur Mutter, zu den Eltern hatte sie da wahrscheinlich dann schon keinen Kontakt mehr. Also die muss so richtig so sich wie so vogelfrei gefühlt haben, oder?
Sie hatte Kontakt weiterhin mit diesem Mann, den sie auf dem Schiff kennengelernt hat. Man sagt auch, dass sie mit dem angebandelt hat sozusagen, um sich von ihm finanziell aushalten zu lassen. Und sie hatte auch sonst schon eigentlich durch ihre Vergangenheit in England und in Schottland, hatte sie Kontakte, durch die sie dann immer irgendwo wohnen konnte oder die ihr Leben mitfinanziert haben. Aber die Mutter war in Indien und hat sich um sie nicht viel gekümmert.
Zur damaligen Zeit war es ja nun mal so, du hast ja als Frau keinen Beruf erlernen können in dem Sinne. Es gab wenige Ausnahmen, die dann vielleicht irgendwie geschrieben haben oder sowas. Aber es gab ja keine Berufe für Frauen, außer Ehefrau zu sein. Und und da hat sie offensichtlich nicht das Temperament dazu gehabt, sich da irgendwie reinzufügen. Und dann bleibt dir im Grunde ja gar nichts anderes, als dich irgendwie durchzuwurschteln.
Ja, und irgendwie durchzuwurschteln hat ihr dann aber auch nicht gereicht, weil sie immer nach Höherem gestrebt hat oder zumindest wollte sie sich nicht zufrieden geben mit so einem Heimchen am Herd leben und hat auch, das stellt sie dann in ihrer Autobiografie, die ich gelesen habe, oder einem autobiografischen Text, so einem verkürzten, stellt sie dann auch da ziemlich heraus, dass sie Frauen, im Prinzip Frauen verachtet, die sich allein auf ihre Schönheit verlassen oder die eben bloß ihrem Mann zu Diensten sein wollen und sonst nicht so viel machen im Leben. Sie hat sich dann überlegt, was sie noch für Möglichkeiten hat, nachdem diese Schauspielkarriere also ihr verwehrt blieb, und hat dann den Entschluss gefasst, ihr exotisches Aussehen oder ihr außergewöhnliches Aussehen und auch die damalige Begeisterung für südliche Länder und mediterrane Kulturen und alles, was eben irgendwie fremdländisch ist, auszunutzen. Und ist dann kurzerhand nach Sevilla gereist in Andalusien, wo sie dann mehrere Monate lang Unterricht genommen hat in traditionellen Tänzen und auch in Spanisch. Und hat dann ihre Identität einfach über Bord geworfen und kehrte 1843 nach England zurück. Und zwar als Tänzerin namens Maria de los Dolores Porri y Montes, also kurz Lola.
Ich finde das so genial. Die hat sich einfach neu erfunden. Unglaublich.
Genau, aus der Not heraus wurde die Kunstfigur Lola Montes geboren. mit allen Risiken und Chancen, die das beinhaltet hat. Und sie hatte offenbar ein wahnsinnig großes Talent, Leute von sich, also sie hat sehr, sehr stark polarisiert, aber dazu gehört halt auch, dass man, also sie hat vor allem Männer natürlich fasziniert und konnte die schnell um den Finger wickeln und in ihren Bann schlagen und man hat ihr dann keinen Wunsch mehr abgeschlagen. Und so konnte sie dann schon in London 1843 sich erste Engagements als Tänzerin sichern und ist dann als Attraktion zwischen Opernakten aufgetreten. Also sie hat dann ihre kleine Show hingelegt. Das war, ja, im Prinzip war es so eine Interpretation spanischer Tänze. Also sie hat das nicht authentisch, hat dann keine authentischen Tanzdarbietungen abgeliefert. Und das ist natürlich dann auch ziemlich schnell aufgefallen. Also es saßen öfter mal Spanier im Publikum, die da ganz schockiert waren, was ihnen als spanischer Tanz vorgesetzt wird. Wobei jeder, also auch die schärfsten Kritiker, eigentlich immer anerkannt haben, dass die Darbietungen für sich unterhaltsam sind und einfach Spaß machen. Weil sie wahnsinnig schön war, wahnsinnig große Ausstrahlung hatte, sexy war, sexier als eben alle anderen Tänzerinnen, die man sonst so auf der Bühne gesehen hat.
Ja, und wahrscheinlich hat sie dann jetzt Englisch mit spanischem Akzent gesprochen, oder sie hat dann ihren Akzent als Spanisch ausgegeben. Du hattest ja mal gesagt, das war nicht so toll, ihre Aussprache.
Ja, ich konnte allerdings nicht rausfinden, inwiefern ihr Englisch schlecht war. Also ich kann es mir nur so erklären, dass sie eben durch die vielen Jahre in Indien so ein bisschen verwaschene Sprache dann hatte vielleicht. Oder vielleicht auch dadurch, dass die Eltern Iren waren. Aber sie hat dort in England steif und fest behauptet, sie ist Maria de los Dolores Porri y Montes und hat ihre wahre Identität verleugnet. Was allerdings dann die Medien oder die Zeitungspresse damals hat das dann angefangen zu hinterfragen und hat sie auch schnell entlarvt eigentlich und dann öffentlich auch als Hochstaplerin an den Pranger gestellt. Es blieb ihr dann nichts anderes übrig, als London zu verlassen und ihre Tanzkarriere woanders fortzusetzen, weil sie auch irgendwann nicht mehr auftreten sollte oder durfte und konnte. Und wie gesagt, hat sie ja eben großes Talent gehabt, Leute für sich zu begeistern, vor allem Männer. Dann gab es den, sagt Wikipedia, oder Wikipedia nennt ihn so, lebensfrohen Junggesellen, Fürst Heinrich den 72. Das war ein deutscher Fürst, der damals das Fürstentum Reuß-Ebersdorf regiert hat. Das war ein ganz kleines Fürstentum im heutigen Thüringen. Er hat sie da eingeladen, ja, eigentlich so mit dem Versprechen oder mit der Aussicht, dass er für sie auch Tanzengagements arrangiert. Vielleicht, ja, der hatte natürlich Kontakte zu Monarchen in Europa oder in Deutschland. Und wollte aber natürlich erstmal, dass sie ihm da in seinem Fürstentum Gesellschaft leistet, mit Hintergedanken. Und Lola war da sehr frei. Also sie hat sich drauf eingelassen und hat mal geschaut, wohin das so führt und ob sie da vielleicht Spaß haben kann. Aber es hat nicht geklappt zwischen den beiden. Also sie hat sich dann ziemlich rabiat aufgeführt. Also es gibt da so eine Geschichte, dass sie wohl entweder mit ihrem Pferd durch Blumenrabatten galoppiert ist oder dass sie angeblich ihren Hund mal auf seine Kinder gehetzt haben soll oder sowas. Aber letztendlich hat sie sich halt einfach nicht benommen, so wie es ihm in den Kram gepasst hat. Und er hat sie dann mehr oder weniger rausgeworfen.
Hat also keine Liebesgedichte geschrieben für
der
sie?
Hat, nein, der hatte sie sehr schnell, er hatte sie schnell satt. Ja, also das ist es eben leider auch, wenn die Männer waren oft Feuer und Flamme für sie und haben sie dann sehr schnell abserviert, weil sie anstrengend war. Anstrengend und schwierig und
So als 72. Heinrich hat man vermutlich auch ein paar Traditionen, die dann eher so ruhig sind und mit so einer aufregenden Frau dann vielleicht nicht so zurechtkommen.
Ja, er hat sich da, glaube ich, er hat sich da irgendwie übernommen. Die Männer wussten damals nicht, worauf sie sich einlassen, haben halt die schöne junge Frau gesehen. Ja, schöne junge Frauen gab es natürlich viele damals, aber die meisten waren mehr oder weniger gefügig. Und Lola war das eben nicht. Die hat ihre dann schon auch mal die Peitsche rausgeholt, wenn es sein musste. Was ich übrigens auch ganz witzig fand, auf Wikipedia kann man lesen, dass dieser Heinrich der 72. als der Erfinder des Wortes Prinzipienreiter gilt. Also das heißt, ein Prinzipienreiter und eine wilde Frau passen sowieso nicht gut zusammen. Und da, vielleicht hat es allein schon deswegen nicht funktioniert.
Ich glaube, den muss ich mir mal angucken. Nee, ja, Heinrich, ja. Den 72. Ich finde alleine schon Heinrich den 72. so schön.
Jedenfalls ging es dann, also musste Lola dann weiterziehen. Und sie bereiste dann einige Monate lang immer mit Empfehlungsschreiben von hochrangigen Persönlichkeiten verschiedene Städte und trat dann an großen Theatern weiterhin als spanische Tänzerin auf. Und ihr Weg führte sie erst nach Dresden, Bonn, Berlin, Warschau und St. Petersburg, wo sie dann auch zunehmend die Schlagzeilen gefüllt hat. Aber halt weniger durch ihre Tanzdarbietungen als durch verschiedene Skandale, die sie überall ausgelöst hat. Also sie hat zum Beispiel in Berlin, da ist sie mal in irgendeine Demonstration reingeraten oder in eine Absperrung, in einen abgesperrten Bereich, wo ein Polizist sie dann rausbefördern wollte und sie hat mit der Reitgerte auf ihn eingeschlagen, zum Beispiel. Oder sie hat auch sonst einfach gegen sämtliche Etiketten verstoßen und sich dann auch zum Beispiel in Warschau mal vor dem Publikum mit dem Theaterdirektor angelegt und letztendlich auch mit polnischen Machthabern, weil die politische Situation damals in Polen schwierig war und sie sich ja nicht so geäußert hat, wie das damals, also wie es damals eben gut gewesen wäre.
Und Frauen sollen sich wahrscheinlich sowieso eigentlich gar nicht äußern.
Frauen sollten sich nicht äußern, vor allem nicht irgendwelche dahergelaufenen Tänzerinnen auf der Bühne. Und sie hat da schon angefangen, sich in die Politik einzumischen. 1844 ist sie mit einem Empfehlungsschreiben, also sie hat den Pianisten Franz Liszt kennengelernt. Franz Liszt war damals ein Weltstar oder zumindest in Europa war er ein großer Star, mit dem sie auch eine Affäre angefangen hat.
Mit dem hatten doch angeblich irgendwie alle Affären, oder?
Ja, also Franz Liszt, der war da sehr aktiv, kann man sagen. Und ihm lagen die Frauen auch zu Füßen, genauso wie ihr die Männer zu Füßen lagen. Und die beiden haben sich deswegen eigentlich, also die waren Feuer und Flamme füreinander, ganz für kurze Zeit anscheinend.
Also, da stellt man sich jetzt so ein richtiges Jet-Set-Paar vor irgendwie.
Ja, also für kurze Zeit waren sie das wohl auch, aber Franz Liszt hat dann, also da gibt es auch Geschichten, dass er irgendwann völlig verzweifelt war und letztendlich reißaus genommen hat vor ihr, weil er mit ihrem Temperament nicht zurechtkam. Und was ich in dem Zusammenhang ganz nett, also oder ganz interessant fand, war, Franz Liszt ist ja mit dem Komponisten Richard Wagner befreundet und dann später auch verschwägert gewesen. Und Lola hat Richard Wagner auch mal kennengelernt und anscheinend konnte Richard Wagner sie absolut nicht ausstehen. Da würde ich jetzt gern die Klammer aufmachen für eine kleine Anekdote. Und zwar, Richard Wagner hatte dann später ein ähnliches Schicksal wie Lola. Und zwar hat man ihn in München hinter vorgehaltener Hand, also er kam dann nach München, genau wie sie, und man hat ihn Lolus genannt. Und ich erkläre dann später noch, wie das kam. Jedenfalls nach dieser Zeit in verschiedenen, so, wo Lola so ein bisschen in Europa rumgereist ist, endete dann schließlich 1844 eben in Paris. Und in Paris blieb sie dann 2 Jahre lang und da hatte sie eigentlich, das war so ihr ein guter Nährboden für sie oder die passende Umgebung für sie. Das war eigentlich, da war sie angekommen.
Also 44, da war sie wie alt? Noch Anfang 20, oder?
Ja, also nach eigenen Angaben war sie ja 1824 geboren. Das heißt, sie war 20 beziehungsweise 23.
Oh, okay. Also das ist noch ganz schön jung.
Sie war noch, ja genau, sie war sehr jung und hatte aber schon viel erlebt.
Eben. Ich meine, die ganzen Affären waren ja vorher.
Ja, richtig. Und sie hat dann in Paris schnell Zugang gefunden zu den intellektuellen Kreisen, also mit der Pariser Bohème hat sie verkehrt und auch selbst wohl Salons veranstaltet und Leute um sich geschart und hat dann den Zeitungsverleger Alexandre-Henri Dujarier kennengelernt, der ihr Liebhaber wurde oder ihr Freund. Also das war eine richtige liebevolle Beziehung. Und sie auch gefördert hat. Also er hat ihr Engagements am Theater verschafft und auch zum Teil zu positiven Kritiken wohl verholfen. Und das harmonische Verhältnis der beiden, also sowohl sozusagen geschäftlich als auch in der Liebe, ging dann allerdings ganz tragisch zu Ende, weil sich dieser Dujarier mit einem anderen Zeitungsverleger duelliert hat, also so ein Pistolenduell, und dann erschossen wurde. Und nach diesem Vorfall hatte dann Lola in Paris, also sie konnte und wollte nicht mehr in Paris bleiben und hat sich dann überlegt, nach Wien zu reisen. Ja, auf ihrem Weg dorthin, also sie hat Zwischenstationen noch eingelegt, zum Beispiel in Baden-Baden. Baden-Baden war ja damals einer von den modernen Kurorten Europas und da soll sie dann auch, also noch ein hat sie noch ein paar Storys abgeliefert sozusagen. Also sie hat wohl mal
ein paar Kerle aufgerissen.
Ja, sie hat eigentlich überall hat sie für irgendeine Schlagzeile gesorgt.
Das darfst du rausschneiden, Petra.
Und hat dann wohl, also es gibt dann Geschichten, dass sie da entweder einem Herrn im Casino ihren Dolch gezeigt hat, der im Strumpfband steckte, oder sie soll auch halbnackt auf dem Roulette-Tisch getanzt haben.
Wie viele Filme gibt es eigentlich über Lola Montez?
Es gibt bisher, also es gibt einen ganz bekannten oder relativ bekannten Film aus den 50ern von Max Ophüls, den ich eigentlich immer gerne mal sehen wollte, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, der allerdings historisch nicht akkurat ist. Also das ist mehr so eine Lola-inspirierte Kostümgeschichte und so ein Sittengemälde vielleicht auch irgendwie. Und es gibt übrigens im nächsten Jahr gibt es eine, weil es, wenn man davon ausgeht, dass Lola 1821 geboren wurde, dann war ja 2021 ihr 200. Geburtstag. Und es hätte dieses Jahr eigentlich schon eine neue Oper oder so eine Art Musical rauskommen sollen von Georg Ringsquantl, den man in München kennt. Und jetzt wird die wohl nächstes Jahr dann uraufgeführt. Okay.
Ja, weil diese ganze Lebensgeschichte klingt ein bisschen, im Moment ein bisschen so, als hätte die sich so ein Drehbuchautor auf Speed ausgedacht.
Ja, genau. Und es gab schon, also das Thema Lola Montez ist schon ganz viel, auch in der Popkultur.
Eben.
In der Popkultur verarbeitet worden. Es gibt ja auch eine Rockband, Volbeat, die einen Song Lola Montez geschrieben haben. Also sie taucht immer mal wieder irgendwo auf. Ja. Wir kommen jetzt allerdings schon, wenn wir wieder zu ihrer Lebensgeschichte zurückkehren wollen, wir kommen jetzt zu der Episode, die dann eigentlich, durch die sie in die Geschichte eingegangen ist, mehr oder weniger.
Der Ludwig.
Ja, richtig, die Affäre Lola Montez. Und die begann 1846. Da kam sie in München an, auf dem Weg eben Richtung Süden und wollte da eigentlich nur einige Zeit bleiben. Wollte mal schauen, ob sie im Hoftheater tanzen kann. Und sie hat zufällig einen alten Bekannten wieder getroffen. Also im selben Hotel, im Bayerischen Hof, hat sie einen alten Bekannten getroffen, der auch gerade in München war. Der hat für sie eine Audienz beim König arrangiert. Also es war wohl damals, so habe ich jetzt verstanden, es war wohl relativ einfach beim König um Audienz zu bitten. Der hatte irgendwie ich hatte immer den Eindruck, der war wirklich sehr, sehr volksnah und du konntest ihn immer irgendwie ansprechen. Und er ist auch auf den Straßen unterwegs gewesen, man hat ihn so gesehen. Jedenfalls kam sie dann zur Audienz zu ihm in die Residenz und dann nahm das alles seinen Lauf. Also der König, muss man sich vorstellen, war schon über 60, oder er war fast 60. Sie war damals 25, Anfang 20 und er war natürlich erstmal schon fasziniert von ihrer Schönheit. Und als sie dann noch angefangen hat, mit ihm Spanisch zu parlieren und Französisch und sich als in Not geratene spanische Adlige vorgestellt hat, da war es eigentlich um ihn schon geschehen. Und es gibt auch eine, aber das ist eben wieder Legende, wahrscheinlich einfach nur Legende und so ein bisschen Sensationsgier befriedigen. Es gibt die Anekdote, dass der König sie wohl gefragt haben soll, ob ihre Rundungen echt seien. Und daraufhin soll sie sich die Bluse aufgeschnitten haben, um ihre Rundungen zu präsentieren.
Wahrscheinlich mit dem Dolch, den sie im Strumpfband bei sich getragen hat.
Ja, richtig.
Der vorhin erwähnt wurde.
Aber ob das wirklich so passiert ist, weiß man nicht. Und jedenfalls ist unstrittig, dass der König, der sich damals wohl selber als erloschenen Vulkan bezeichnet hat, absolut hingerissen war, weil ja diese in Not geratene spanische Adlige eben erstens seinen Beschützerinstinkt geweckt hat und dann auch seine ritterlichen Gefühle.
Ja, womöglich
also
womöglich hat sie ja ihre ihr Talent, sich als Spanierin auszugeben, perfektioniert bis dahin.
Ja.
Dass er ihr das abgenommen hat.
Also das ist was, wenn man so verschiedene Quellen liest, dann auch viel diskutiert wurde, ob er einfach vor Liebe blind war oder ob es ihm letztendlich auch egal war, wen er da vor sich hat. Sie war für ihn mehr oder weniger eine Projektionsfläche für alle seine südlichen Fantasien und eben seine Kunstverliebtheit und seine Begeisterung für weibliche Schönheit und Ästhetik. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass König Ludwig insgesamt eigentlich, also er hatte schon mehrere Geliebte vor Lola Montes oder Frauen, mit denen er enge Beziehungen unterhalten hat. Und er war derjenige, der diese Schönheitengalerie hat malen lassen, die heute da im Schloss Nymphenburg ausgestellt ist, wo er einfach schöne Frauen, einfach Frauen, die er auf der Straße gesehen hat, bayerische Bürgerinnen porträtieren ließ. Also um einfach der Schönheit zu huldigen. Er hatte da wirklich, ihm ging es darum, Schönheit zu zelebrieren. Der hatte keine, nicht unbedingt sexuelle Hintergedanken oder irgendwas Schlüpfriges im Sinn, sondern er hat im besten Sinne eigentlich die Schönheit fördern und unterstützen und anbeten wollen. Ja. Und die neuesten Erkenntnisse, die übrigens, also vor allem in der Biografie, die Petra und ich gelesen haben, rausgearbeitet worden sind, dass das Sexuelle zwischen Lola und Ludwig überhaupt nicht im Vordergrund stand. Also dass es im Prinzip sogar nur zweimal stattgefunden haben soll, wie er in seinem Tagebuch, es geht aus seinem Tagebuch hervor. Das wollte damals aber natürlich niemand glauben. Also als die Beziehung zwischen den beiden dann so langsam publik wurde oder man das mitbekommen hat in der Bevölkerung, war sie eigentlich sofort als Hur, die Hur und lasterhaftes Luder und eben einfach Mätresse des Königs verschrien, die ihm, dem alten Deppen, da den Kopf verdreht und ihn nach Strich und Faden ausnutzt. Und sie hat dann angefangen, am Hoftheater zu tanzen, ist allerdings von der Bevölkerung total angefeindet worden. Eben wenn sie dann in München unterwegs gewesen ist. Und man wusste dann auch schnell, wo sie lebt. Also Ludwig hat ihr ein Palais geschenkt, damals in der Barerstraße und hat sie dann eigentlich so über ein Jahr ungefähr, hat er sie in München machen lassen, was sie will. Also sie ist dann so durch die Straßen gezogen, rauchend, fluchend, ganz grell geschminkt und hat auch die Leute provoziert, was dann auch relativ bald rauskam, Affären angefangen mit Studenten hauptsächlich. In dieser ganzen Zeit, und das ist der Punkt, warum sie dann letztendlich eigentlich in Bayern so eine große Rolle gespielt hat. Sie hat angefangen als wie eine Art Camarilla, also so eine ungebetene politische Beraterin, auf den König Einfluss zu nehmen. Lola und Ludwig hatten eben eine primär platonische, also sie hatten eigentlich, kann man sagen, eine primär platonische Beziehung. Er hat sie angebetet, er hat mit ihr seine Fantasien ausgelebt. Sie haben sich ganz niedliche Briefe geschrieben, hunderte Briefe auf Spanisch, was beide eigentlich, die Sprache konnten beide eigentlich gar nicht richtig gut. Aber sie haben sich da also vor allem der König ist sich in Ergüssen ergangen. Und naja, und sie hat die Situation für sich genutzt, um sich in politische Angelegenheiten einzumischen oder sich da Einfluss zu nehmen. Und zwar war ihr Ziel, Bayern oder den politischen Kurs von Bayern liberaler zu gestalten, weil ihr eben aufgefallen ist in diesen 2 Jahren, die sie in Bayern gelebt hat, dass Bayern so unter dem Joch der Jesuiten steht. Also die Jesuiten waren damals, kurzer Exkurs, Bayern war zwar ein Königreich, aber seit 1880 war es eine konstitutionelle Monarchie, in der der König keine unumschränkte Macht mehr hatte, sondern er musste mit einem Ministerium zusammen regieren. Und in diesem Ministerium haben ultramontane, also streng päpstlich gesinnte Kräfte dominiert. Oder Jesuiten und päpstlich gesinnte Kräfte dominiert. Und Lola hat das eben so beobachtet, wie das Volk lebt und wie alles so ist. Und hat dann selbst gesagt, dass dieses Ministerium und die Politik dem Volk die Lebenskraft aussaugt. Und außerdem hat sie auch mitbekommen, dass Ludwig damit nicht glücklich gewesen ist, dass er keine unumschränkte Macht hatte und dass sein Ministerium auch oft gegen seine Prinzipien gehandelt hat.
War ihr das denn selbst persönlich irgendwie wichtig? Also hatte sie irgendwie schon schlechte Erfahrungen mit Jesuiten gemacht? Oder ist das jetzt nur, also ich frage mich, warum wird sie gerade jetzt an diesem Punkt so aktiv? Wäre sie vorher auch schon in irgendeinem anderen Land, in irgendeiner anderen Stadt gegen irgendwas anderes aktiv geworden, wenn sie denn den Zugang gehabt hätte?
Also sie hat sich ja eben in Warschau und auch in St. Petersburg schon immer so ein bisschen in die Politik eingemischt, also indem sie halt zum Beispiel den Mund aufgemacht hat. Ich kann es gerade nicht ganz genau wiedergeben, wie das in Warschau gewesen ist. Das, was ich in ihrer Autobiografie gelesen habe, ist eigentlich nur ein kurzer Absatz. Aber sie hat grundsätzlich einfach einen großen Hass gehabt auf Jesuiten. Und ich glaube, das kam durch ihre Erziehung. Vor allem auch in diesem Internat, in dem sie war. Das war ein katholisches Mädcheninternat, in dem sie sehr streng verwahrt wurde, sozusagen. Und sie war einfach eine liberale Frau und hat gesehen, dass die katholische Kirche oder überhaupt einfach strenge religiöse Kurse sowas unterdrücken. Und dass eben letztendlich auch Frauen durch die Kirche oder durch die Religion unterdrückt sind und hat dadurch dann wahrscheinlich diesen Hass entwickelt auf.
Okay, also ging es nicht lokal um was Bayerisches, sondern ihr ging es um diese Jesuiten.
Es ging ihr darum, eher wirklich sprichwörtlichen Hass auf radikale Katholiken oder auf radikale religiös-politische Kurse auszuleben oder auszudrücken und sich stark zu machen, eben für Schwächere in der Gesellschaft. Also sie hat dann zum Teil auf den König eingewirkt, dass er Reformen auf den Weg bringt, um Schwächere in der Gesellschaft zu fördern. Also was sie halt auch sehr, an ihm gelobt hat, war, dass er zu einem früheren Zeitpunkt schon mal das sogenannte Landratssystem eingeführt hat, durch das eben einfach kleine Bauern aus der Lehnsherrschaft befreit worden sind. Also sie waren dann nicht mehr abhängig von irgendwelchen Lehnsherren, sondern konnten ihre Ländereien selber und eigenständig bewirtschaften. Und in ihrer Autobiografie behauptet sie dann auch, aber das ist nicht ganz klar, was sie da eigentlich genau gemacht hat, dass sie Ludwig das schriftliche Versprechen abgerungen hat, den Code Napoleon einzuführen in Bayern, in ganz Bayern, was halt dieses vernunftbegründete Recht ist. Also eben liberale Reformen, die auch die Trennung von Staat und Kirche vorsehen und sowas. Jedenfalls ging es dann so weiter, dass sich die Situation in München und überhaupt in ganz Europa hat sich dann, politische Situation hat sich ziemlich aufgeheizt. Und es war alles eben im Umbruch. Es standen, das war die Zeit kurz vor den großen Revolutionen 1848, die eigentlich schon darauf hinausgelaufen sind, dass die Monarchie abgeschafft wird. Also das Volk wollte eigentlich eine Republik oder wollte langsam eben zu einer Republik kommen. Und es war dann so, dass es hat sich dann an Lola hat sich dann quasi eigentlich die Revolution in Bayern entzündet. Also sie war nicht, man kann nicht sagen, dass sie der Auslöser gewesen ist, aber ein Vorfall mit ihr hat dazu geführt, dass das regierende Ministerium gestürzt wurde. Und zwar war das so, dass Ludwig Lola das bayerische Indigenat verleihen wollte, also die bayerische Staatsbürgerschaft, die sie aus verschiedenen Gründen ja auch gerne selber, also sie wollte irgendwie einen Pass haben oder sie wollte eine neue Identität, eine echte neue Identität haben. Das hätte ihr das Leben eben ziemlich erleichtert. Und Ludwig wollte ihr die Staatsbürgerschaft verleihen, um sie dann letztendlich in den Adelsstand zu erheben. Manche sagen, dass er ihr Anerkennung verschaffen wollte in den höheren Kreisen. Und manche sagen auch, er wollte das eben machen, weil sie ihn dazu gedrängt hat. Und er hat dann jedenfalls in seinem Ministerium den Antrag gestellt, sie zur Gräfin von Landsfeld zu erheben.
Ich erinnere mich aus der Biografie auch, dass es irgendwie immer schwieriger wurde, für sie hin und her zu reisen, weil sie ist ja auch von Land zu Land gereist und dann wurden die Polizeikontrollen irgendwie immer stärker und sie hatte ja keinen Pass, oder? Weil sie sich ja so neu erfunden hatte.
Sie ist entweder mit gefälschten Papieren oder zum Teil ohne Papiere gereist und für sie wäre es wichtig gewesen, eben gültige Papiere zu bekommen. Jedenfalls hat dann der Landrat oder die Minister haben dagegen gestimmt, ihr das Indigenat zu verleihen. Ludwig hat dann sein letztes Ass aus dem Ärmel gezogen und hat per Dekret beschlossen oder wollte per Dekret beschließen, ihr den Adelstitel zu verleihen. Dieses königliche Dekret musste aber immer noch unterzeichnet werden vom damaligen Innenminister Karl von Abel, der sich geweigert hat. Und sich dann nicht nur Lola, sondern den König öffentlich gedemütigt, indem er ein Memorandum in die Zeitung gesetzt hat, also einen Text und offenen Brief, in dem alle Minister unterzeichnet hatten und in dem einfach nochmal erklärt war, warum man dieser dahergelaufenen Person nicht die Staatsbürgerschaft erteilen kann. Also unter anderem, weil sie das Volk sich halt von einer Fremden mitregiert fühlt und weil sie den Monarchiefeinden Vorschub leistet. Ja, und weil Ludwig sich eben dadurch, der konnte und wollte sich das nicht bieten lassen und saß letztendlich doch am längeren Hebel und hat einfach sein Ministerium entlassen.
Das ist ja unglaublich.
Man kann sagen, Lola war der Auslöser, aber im Endeffekt ging es da schon noch um mehr. Und sie war nicht schuld daran. Sie war nicht schuld daran, dass es so eskaliert ist.
Ich finde es erstaunlich genug, dass sich dieses Ministerium damit befasst hat. Die werden ja wohl nicht über jeden Menschen, der da irgendwie nach der Staatsbürgerschaft gefragt hat, abgestimmt haben.
Ja, also da kann man auch in verschiedenen Quellen lesen, dass es eigentlich immer mal wieder einzelne Personen gegeben hat, denen was bewilligt wurde. Und nur Lola Montes war halt, sie war im Prinzip sowas wie ein Sündenbock, kann man sagen. Oder ja, an dem sich, und ein Spielball im weitesten Sinn, vielleicht auch ein Spielball von politischen Kräften damals in Bayern. Letztendlich hat aber dann ein großer Teil der Bevölkerung, die den Umbruch begrüßt. Also es hat sich dann das sogenannte Ministerium der Morgenröte, das neue liberale Ministerium der Morgenröte, formiert, das Lola dann schließlich auch den Adelstitel zuerkannt hat. Und die intelligenten Schichten in Bayern haben das also gefeiert und haben zum Teil dann auch gesagt, scherzhaft, dass man Lola Montes eigentlich besser Gräfin von Keinsfeld nennen sollte als Gräfin von Landsfeld, weil sie den Abel geschlagen hat.
Ach,
also diesen Innenminister eben. Ja, danach war dann aber eigentlich die Zeit, also waren die Tage in München gezählt, einfach weil die Situation durch diese ganzen Vorfälle eskaliert ist und auch die, ich habe es vielleicht vorhin erwähnt, Lola hatte ja diese, also sie hatte Affären mit Studenten und hat sich unter diesen Studenten auch Bodyguards sozusagen ausgesucht. Das waren die Alemannen, die man dann als Lola-Mannen bezeichnet hat.
Das war so eine Studentenschaft, oder? So eine Brüderschaft?
Diese Studenten kamen von der Corps Palatia und haben sich dann wohl als Alemannen abgespaltet. Und als Alemannen waren sie dann Lolas Leibgarde, die man halt die Lola-Mannen genannt hat. Und diese Lola-Mannen haben sich angelegt mit anderen Studenten. Also es haben sich im Prinzip liberale und konservative Studenten bekriegt und haben das halt aufgehängt an Lola Montes. Und dem König hat es dann gereicht irgendwann und er hat einfach die Uni geschlossen. Also am 9. Februar 1948 hat er die Uni zugemacht und hat auch ausländische Studenten einfach des Landes verwiesen. Und dann ist die Stimmung total eskaliert. Und es ist dann so ein ganzer Mob durch München gezogen und hat sich vor dem Palais Landsfeld, also vor ihrem Prachthaus, auf eingefunden und hat angefangen, Lola eben zu bedrohen und sie dazu zu bringen, dass sie einfach die Stadt verlässt. Letztendlich hat sich dann der König auch nicht mehr anders zu helfen gewusst, als sie auszuweisen. Was Lola dann wohl auch hinterher, sie hat es dann so zusammengefasst, dass sie quasi in Bayern wie eine feindliche Invasionsarmee behandelt wurde. Ja, hat es abgetan als sozusagen, wir Frauen sind halt das unterdrückte Geschlecht. Selbst wenn sie sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen, sie hat vielmehr dem Volk eigentlich einen Gefallen getan, stellt man sie so hin, als hätte sie da in München eben unlautere Dinge getan. Einfach nur, um diese Anekdote, die ich vorhin kurz aufgemacht habe, noch abzuschließen. Einige Jahre später hat ja König Ludwig II. Dann in München regiert. Der war ein großer Verehrer von Richard Wagner. Und Richard Wagner hat sich auch nicht gut benommen in München, also hat den König beeinflusst und hat ihn, also hat freche Forderungen gestellt zum Teil und den König dazu veranlasst, viel, viel Geld auszugeben. Und das Volk hat ihn dann deswegen Lolos genannt.
Mhm.
So war das dann ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht.
Also hatte jeder Ludwig eine Lola.
Es gab dann noch Ludwig III., der hatte keine Lola.
Der hatte keine Lola.
Aber der Erste und der Zweite, die hatten eine Lola und einen Lolus. Ja, also es ging dann weiter. Der König hat sie nolens volens aus München dann ausgewiesen. Und sie ist zunächst dann in die Schweiz gegangen. Und in der Schweiz hat sie einen neuen Liebhaber gefunden, namens Auguste Papon, der dann nochmal eine größere Rolle für sie gespielt hat. Also als Liebhaber hat er eigentlich keine große Rolle gespielt, aber er wurde dann insofern wichtig, als er quasi eine Bedrohung für sie dargestellt hat, weil er sie erpresst, also weil er hat sie immer ein bisschen ausgehorcht und hat sie dazu gebracht, ihm ihre Lebensgeschichte zu erzählen, damit er Memoiren schreiben kann in ihrem Namen, auch zusammen mit Briefen, die sie sich mit dem König geschrieben hat, weil er den König erpressen wollte, um dann von ihm Geld zu bekommen. Und die Memoiren gibt es übrigens auch bis heute. Und ich habe ein bisschen reingelesen. Also sie sind, stellen sie auch in keinem guten Licht dar. Es ist, war relativ schnell auch klar, dass das keine echten Memoiren sind. Jedenfalls ging das dann eben zu Ende mit diesem Papon und Lola ging wieder nach London zurück. Der König hat ihr noch Geld gezahlt. Also er hat ihr so eine Art monatliche Rente ausgezahlt. Also sie hatte auch sonst einfach noch Geld und hat dann in London eine Weile gelebt und hat dort ein junges, reiches Söhnchen sozusagen kennengelernt, namens George Heald, der dann aus einer Laune heraus beschlossen hat, sie heiraten. Ja, er war fasziniert von ihr und wollte sie. Und sie hat ihn vielleicht auch überredet zur Hochzeit, weil sie sich erhofft hat, dass sie dann mit ihm gut leben kann. Eigentlich durfte sie ja nicht mehr heiraten, aber sie hatte die neue Identität und musste nicht mehr als Mrs. James unterwegs sein. Und man wusste nicht, dass sie eigentlich schon mal verheiratet gewesen ist. Das kam allerdings dann raus, weil eine Tante von diesem George Heald sie hat bespitzeln lassen. Sie war sowieso eben gegen diese Ehe und dann wurde Lola der Bigamie angeklagt. Und die Ehe sollte dann annulliert werden. Und jedenfalls sind George Heald und sie dann zusammen nach Frankreich und Spanien geflohen und haben sich da eine Weile aufgehalten, haben sich allerdings zerstritten. Und dieser George Heald ist dann einfach anscheinend sang- und klanglos eines Tages alleine nach England wieder zurückgegangen. Und Lola blieb dann in Spanien noch kurze Zeit. Und sie hat sich, weil Ludwig die Zahlungen an sie eingestellt hat, hat sie sich dann...
Ja, so sehr wundert mich das jetzt aber auch nicht.
Ja, also das Problem war, nachdem er erfahren hatte, dass sie ja neben ihm Affären mit anderen, also mit diesen Studenten hatte zum Beispiel, hatte lange noch viel Verständnis für sie, aber hat das Verständnis dann irgendwann... Da war er dann doch zu stolz, um das noch weiter mitzumachen. Und er hat es ein bisschen von oben her, also er hat sie dann vielleicht immer noch so aus seinem Beschützerinstinkt heraus und weil sie sein Herz einfach gerührt hat, konnte er ihr das halt nicht abschlagen. Sie hat wohl hin und wieder auch regelrechte Bettelbriefe an ihn geschrieben und auch mal damit gedroht, sich umzubringen. Also sie hat ihn unter Druck gesetzt und er hat deswegen relativ lang die Zahlungen noch fortgesetzt, aber irgendwann war dann einfach Schluss. Und sie hat versucht dann mit ihren Memoiren weiter Geld zu verdienen und konnte allerdings dann auch schon durch die Affäre in München, hatte sie einen, wenn auch zweifelhaften, aber sie hatte einen Ruf, aus dem man Geld machen konnte oder den man vermarkten konnte. Und das hat sie dann auch einfach getan und hat sich als Tänzerin nochmal neu erfunden. Also sie hat dann für sich zum Beispiel sie hat Shows für sich selber entwickelt und so zum Beispiel den sogenannten Spider Dance, wo sie irgendwie anscheinend so getan hat, als würde sie Spinnen unter ihrem Unterrock suchen oder sowas.
Ah, okay. Ich könnte mir da jetzt nicht so richtig was drunter vorstellen, aber ich glaube, ich kann mir immer noch nichts drunter vorstellen.
Ja, für heutige Verhältnisse klingt es irgendwie auch eher niedlich, muss ich sagen. Also für mich klingt es eher niedlich, aber für damalige Verhältnisse war das ja schon, wenn eine Frau nur ihren Rock übers Knie hochgezogen hat, war das ja schon skandalös. Aber es war nicht nur das, sondern Lola hat dann, sie ging nach New York tatsächlich. Und hat dann am Broadway für den Broadway eine Revue entwickelt, Lola Montez in Bavaria. Und hat diese Story oder diese Episode in München hat sie dann eben auf die Bühne gebracht. Sie hat zum Teil wohl selber in dem Stück auch mitgespielt, hat aber dann, vor allem war sie dann Theaterunternehmerin und ist mit diesem Stück, sie hatte Truppe zusammengestellt, die dann mit diesem Stück auch in Amerika ein bisschen auf Tournee gegangen ist. Und sie hat sich da als sehr geschäftstüchtig erwiesen und auch radikal. Also sie hat zum Beispiel immer darauf bestanden, dass keiner eine Kopie behält vom Drehbuch oder von den Texten. Oder hat immer alles wieder eingesammelt, sodass auch heute das Stück nicht mehr existiert und man das nur noch irgendwie in Grundzügen rekonstruieren kann. Und sie hat dann nach 1-2 Jahren hat sie dann nochmal geheiratet anscheinend, einen amerikanischen Zeitungsherausgeber, und hat dadurch dann die amerikanische Staatsbürgerschaft auch erlangt. Und mit diesem Herausgeber namens Patrick Hull oder Hull ist sie nach Kalifornien gegangen. Das hat sie dann verschlagen in die Goldgräberstadt Grass Valley. Ja, wo sie sozusagen eine Auszeit genommen hat. Also sie hat da wohl relativ, zusammen mit vielen Tieren, hat sie dann in so einer kleinen Villa gewohnt, oder in so einem Häuschen, und hat auch angefangen, sich anscheinend mit, ja, sie hat sich eingekauft oder sie hat Anteile gekauft von Goldminen. Fand ich übrigens auch ganz lustig. Ich bin auf einen anderen Podcast gestoßen namens Queens of the Mines, die halt so Gold Rush Women behandeln. Und da gibt es eine Folge über sie.
Wahnsinn, wie sie rumgekommen ist und was das für unterschiedliche Sachen sind, die sie so gemacht hat.
Ich finde, es hört sich auch sehr anstrengend an, muss ich sagen, dieses Leben. Ja. Also jetzt mal runterkommen mit so ein paar Tieren irgendwo, ja, okay. Aber alles andere, das ist doch wahnsinnig anstrengend. Sich jedes Mal wieder eine neu erfinden, neue Identität, irgendwie immer gucken, ne? Weil sie ist ja auch überall angeeckt offensichtlich.
Ja, also sie ist entweder, manche waren anfangs von ihr begeistert und hatten sie dann schnell satt, und manche konnten sie von vornherein nicht ausstehen, aber sie hat's, und sie musste immer wieder eigentlich kämpfen um Anerkennung. Und irgendwie das Beste aus der Situation machen, wie sie gerade so war. Es hat sie dann sogar noch weiter verschlagen, und zwar nach Australien. Also nicht so ganz lange, also anscheinend war das vielleicht ein Jahr oder so. Sie ist mit ihrer Schauspieltruppe nach Australien gefahren und hat dann, ihr ist da ihr Ruf sozusagen schon vorausgeeilt. Sie hat ihre Shows aufgeführt, die dann auch zuerst, also sie sind schon, als es die Ankündigungen gab für die Shows, haben die Zeitungen eigentlich ein bisschen Stimmung gegen sie gemacht anscheinend. Australien muss ziemlich prüde gewesen sein damals. Und sie hat es dann aber, sie hatte dann schon gelernt, sich ganz souverän zu verteidigen eigentlich. Und hat dann scheinbar auch immer viele Leserbriefe geschrieben und offen die Aussprache dann gesucht mit diesen Kritikern oder mit den Redakteuren und ihr Image gerade gerückt. Vor allem, wenn es halt schon voreilig einfach in den Dreck gezogen wurde.
Die wurden dann auch veröffentlicht von der Zeitung.
Ja, genau. Mhm. Und sie konnte dann anscheinend auch, also sie hat das Publikum dann schon für sich gewonnen. Und sie hat dann mit einem Kollegen, das ist erwähnenswert, weil es wieder so ein tragischer Turning Point war für sie. Sie hat mit einem Kollegen namens Frank Folland ist sie eine Beziehung eingegangen. Anscheinend war das auch wirklich eine von wenigen wirklich liebevollen Beziehungen, die sie hatte. Irgendwo habe ich gelesen, er soll die Liebe ihres Lebens sogar gewesen sein. Die dann aber nicht lange gehalten hat, weil dieser Frank Folland scheinbar in der Nacht nach seinem Geburtstag bei der Überfahrt nach Amerika über Bord gegangen ist.
Mhm. Aber was mit dem anderen Ehemann? Die hat doch irgendwie vorher auch schon geheiratet, den Hull oder wie der hieß.
Ja, mit diesem Frank Folland war sie nicht verheiratet.
Ah, okay. Also sie war noch mit dem anderen verheiratet.
Ja, ich glaube.
Man kommt ja ein bisschen durcheinander.
Ja. Bei den ganzen. Jedenfalls war das dann eigentlich das Ende ihrer Schauspielkarriere. Das hat sie schockiert und traumatisiert. Und sie hat dann keine Energie und auch einfach keine, also er war ja auch ihr Kollege. Die Schauspieltruppe ist dann auch deswegen anscheinend mehr oder weniger zerbrochen. Und Lola hat sich dann zum letzten Mal neu erfunden, und zwar als Vortragsreisende oder als, ja, mit Lesungen, in denen sie dann vor allem das amerikanische Publikum an ihrer Lebenserfahrung und ihrer Weltgewandtheit teilhaben ließ. Und zwar wurde sie anscheinend sogar als eine der besten Rednerinnen ihrer Zeit vermarktet und hat wirklich für volle Häuser gesorgt. Und ich habe dieses Buch, ich habe mir dieses Buch, also sie hat diese Vorträge als Buch rausgegeben, 1858 sind die erschienen. Und es beinhaltet also nicht nur ihre Autobiografie in zwei Teilen, in der sie, also es wurden über die Zeit halt einfach immer mehr Stimmen laut, die mal wissen wollten, wer sie eigentlich wirklich ist. Weil man es nie so, man hat es immer, man hat, ja, man kannte sie eben als Lola Montez, aber man wusste ja, dass das irgendwie nicht stimmt und hatte alles Mögliche über sie gehört. Und in dieser Autobiografie lüftet sie dann das Rätsel um sich. Mehr oder weniger geschichtlich akkurat. Also sie hat da vieles, also sie hat vieles natürlich auch verkürzt dargestellt oder gar nicht erwähnt, weil das ja eben Vorträge waren, die für jeweils einen Abend. So, und manches hat sie vielleicht auch geschönt dargestellt oder sich selber ein bisschen mehr gelobt, als es jetzt nötig gewesen wäre. Und sie hat dann aber auch Vorträge gehalten über zum Beispiel weibliche Schönheitsideale, verschiedene Schönheitsideale auf der Welt, dann auch Beauty-Ratgeber und allerdings auch eben so Betrachtungen einfach wie du, was dich überhaupt als Frau reizvoll macht. Also es ging schon hinaus über Schminktipps oder irgendwie solche Sachen. Und dann halt auch über die intellektuellen Kreise von Paris und ihre Erlebnisse da oder wie das so ist. Und sie hat auch einen Vortrag über die römische Kirche gehalten, wo sie ihre Religionskritik nochmal präsentiert hat. Und hat sich auch mit dem Thema, heute nennt man das benevolenter Sexismus anscheinend, befasst. Also mit Galanterie und mit diesem Rittertum und hat da in diesen Vorträgen dann auch nochmal die Gelegenheit genutzt und sozusagen ihr Verhältnis mit Ludwig I. Rehabilitiert, weil Ludwig in der Presse in Amerika, ja, genauso wie dann in München damals als liebestrunkener Depp eigentlich immer verunglimpft wurde, und sie hat es in diesen Lesungen nochmal klar gemacht, dass er eigentlich einer der letzten echten Ritter Europas gewesen ist, also einer, der wirklich so das Ideal von Frauenverehrung und auch Schutz von Frauen gelebt hat und dass ihre Beziehung immer darauf beruht hat, also auf Liebe und Respekt und ehrlicher Anbetung und eben nicht dieser Galanterie, die im Endeffekt darauf abzielt, eine Frau rumzukriegen.
Ja, sie war schon auch ihre eigene PR-Managerin. Ne?
Ja, genau.
Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das hat sie, also sie wollte so irgendwie das Bild dann doch nochmal ein bisschen steuern. Weil es ging ja jetzt nicht darum, unbedingt den Ludwig zu rehabilitieren. Es ging ihr wahrscheinlich vor allen Dingen auch darum, sich selbst zu rehabilitieren. Und es passte zu ihrem Thema, so wie du gesagt hast, ne? Irgendwie mit diesen Rittern und so.
Ja.
Und sie dann, ist sie ja automatisch die Edelfrau.
Ja.
Hat der Ludwig noch was dazu sagen können, oder?
Ich meine, aber das müsste ich nochmal nachlesen, dass er schon davon erfahren hat. Also Ludwig ist, glaube ich, relativ alt geworden. Mhm. Und er hat es waren ja nur 10 Jahre vergangen.
Mhm.
Und dass er hat es wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aber sie hatten nach ihrem letzten Briefwechsel, ja, kurz nach dieser Zeit in der Schweiz, da hatten sie dann keinen Kontakt mehr.
Mm-hmm. Und sie hat ja die Vorträge...
Das war so 1857, 58.
Da war sie aber dann nicht mehr in Deutschland. Ne,
da war sie in den USA.
Mm-hmm, ja. Da hat das ja vielleicht dann auch nicht... Also ich meine, heute ist es so, dass Europa, also dass viele nicht so genau wissen, was in Europa eigentlich passiert.
Und das war dann im Prinzip auch schon... Im Prinzip ging dann ihr Leben auch, das ging dann rapide bergab. Also sie hatte, 1860 hatte sie einen Schlaganfall,
mhm,
und hat sich von dem auch nicht mehr richtig erholt eigentlich. Und sie ist dann, also sie hatte einige Zeit vorher eine alte Freundin in New York, oder diese Freundin hat sie ausfindig gemacht in New York. Die kannten sich vom Internat anscheinend. Und diese Freundin hat sie nach dem Schlaganfall bei sich aufgenommen und hat sie dann gepflegt. Sie ist dann aber, weil sie sich eine Lungenentzündung noch dazu eingefangen hat, 1861 gestorben. in ganz kleinen Verhältnissen und liegt auch also ganz unglamourös eigentlich unter einfach ihrem richtigen Namen Eliza Gilbert auf einem Friedhof in Brooklyn begraben.
Ich glaube jetzt die Freundin, die du gerade erwähnt hast, war die erste Frau überhaupt, oder? Die jetzt eine Rolle gespielt hat. Sonst waren es immer nur Männer.
Abgesehen von der Mutter, ne?
Ja, die Mutter hat ja auch keine Rolle gespielt. Also ich fragte mich jetzt nur gerade so, hat sie, außer dieser ganzen verschiedenen Männergeschichten, hat sie überhaupt Freundinnen gehabt?
Wenige anscheinend.
Aber sie hat sich für Frauen eingesetzt, das hast du zwischendurch mal gesagt, ne? Das ist da so verschiedene.
Sie hat sich für Frauen, also man kann nicht unbedingt sagen, dass sie Feministin gewesen ist, aber sie hat das Verhältnis von Frauen und Männern kritisch hinterfragt und hat sich immer dafür stark gemacht, dass Frauen für ihre Rechte einstehen sollen und dass Frauen sich schon auch mal was rausnehmen sollen dürfen, was sich Männer ganz natürlich rausnehmen. Angefangen von Rauchen oder über eben Affären bis hin zu halt einer politischen Meinung.
Mhm.
Und ja, aber sie hatte tatsächlich relativ wenige Freundinnen. Ja, sie hat sich immer in größeren Kreisen bewegt, aber so richtig enge, also davon wüsste ich jetzt nicht, dass sie so.
Ja, ich glaube, wir sind gerade so still, weil wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen, ein Fazit zu ziehen, oder?
Das stimmt.
Also ich könnte ein Fazit ziehen, und zwar ist es das hat sie selber als Vorwort ihrer Autobiografie oder diesen Lesungen vorangestellt. Und zwar gab es mal 1848 eine Ausgabe vom American Law Journal. Das war wohl eine relativ renommiertes Fachblatt, juristisches Fachblatt in Amerika, das sich mit dem Fall Lola Montez beschäftigt hat, also mit dem, was sie in Bayern, mit der Affäre in Bayern, und dann auch ist es ein bisschen eingegangen auf den Gerichtsprozess um den Mord an ihrem ersten bedeutenden Geliebten in Paris, wo sie im Mordprozess ausgesagt hat und dann auch klar gemacht hat, dass sie, wenn sie früher erfahren hätte von dem Duell, dann wäre sie selber dahin gegangen und hätte, sie war ziemlich gut im Schießen, dann hätte sie das einfach geregelt. Und man hat ihr dann zugute gehalten, dass sie wirklich männlichen Mut bewiesen hat. Und sie zitiert einen Satz, und zwar eben: Let Lola Montez have credit for her talents, her intelligence and her support of popular rights. Und das ist eigentlich das, womit man jetzt am besten abschließt. Also Lola Montez war nicht einfach nur exzentrisches Weibsbild und Skandalnudel, sondern sie verdient schon Würdigung für ihre Begabung, ihre Intelligenz und dann auch ihren Einsatz für Frauen und für die Rechte der Bevölkerung.
Ja, schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Ich bin immer noch am Überlegen irgendwie, am Nachdenken.
Ja, es ist super, super interessant, mal wieder, ne? Eine Frau, die damals zu der Zeit mehr aus sich machen wollte, ja? Was blieben ihr da für Möglichkeiten? Und sie hat halt einen Weg gewählt.
Ja, im Grunde war, glaube ich, so das einschneidende Erlebnis, dass sie geschieden wurde, oder? Und zwar als, wie war das, schuldig geschieden? Weil wenn das nicht geschehen wäre, dann hätte sie vielleicht noch ganz viel anderes machen können.
Ja.
Ist nur die Frage, ob sie es gewollt hätte. Also vielleicht fand sie es ja auch gut, wie das alles so gelaufen ist.
Ja.
Ja, nee, weiß auch nicht. Also total spannend jedenfalls.
Ich hänge auch immer noch so ein bisschen an dieser Erziehung, ja, die Erziehung im Internat. Ja. Da fragt man sich schon auch automatisch, was sie da wohl alles so erlebt hat und wie sie das geprägt hat. Und weißt du, so von den Eltern irgendwie letztlich so ein bisschen abgeschoben zu werden, das ist ja doch eine Zeit gewesen, ja, wo sich ganz viel entwickelt, oder? Bei so einem Mädchen, bei einer sehr jungen Frau, die war dann 14, 15 oder 12, ja, als sie dann dahin kam und hat dann die Jahre da verbracht, so in dem Wissen, naja Gott, meine Eltern, also der Vater war ja tot, dann schon der Leibliche, ne? Und die Mutter interessiert sich nicht für mich. Ich meine, was macht das mit dir, ja?
Ja.
Was für einen Menschen formt das? Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Biografie weitergeht. Und ich glaube, ihre Biografie ist somit das Unglaublichste, was man sich da vorstellen kann.
Ja, ja, klar.
Vielleicht hat es dann auch geholfen, dass sie sich so oft neu erfunden hat, weil sie dann vielleicht auch wieder was zurücklassen konnte, was nicht funktioniert hatte oder was ihr wehgetan hatte oder so.
Auf jeden Fall ein radikaler Lebensweg. kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall auch eine inspirierende Geschichte, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, schön, freut mich. Sind wir offiziell am Ende?
Wir sind offiziell am Ende.
So, ja, wir müssen auf jeden Fall aber noch Tschüss sagen. Also,
dann sagen wir mal Tschüss.
Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, genau, letztes Mal hatte ich, glaube ich, angekündigt, wir machen dieses Mal Nelly Bly, aber jetzt kam eben Stefanie dazwischen. Das heißt, wir machen nächstes Mal Nelly Bly. Und das ist dann schon im Januar, wenn ich richtig denke. Das heißt, wir wünschen euch auch schon mal allen schöne Feiertage, also schönen Advent und dann schöne Feiertage.
Genau.
Und sehen uns dann 2022.
Eine gute Zeit wieder. Und bis 2022.
Und danke, Steffi.
Ja, sehr gerne.
Danke, Steffi. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.